SWR 2 Kultur aktuell.
Adolf Eichmann, SS-Obersturmbannführer, Organisator des Holocaust, mitverantwortlich für die Ermordung von 6 Millionen Juden und 1950 mithilfe deutsch-katholischer Kreise nach Argentinien geflüchtet, wo er ein ganz normales Leben führte und sich in Interviews mit seinen Taten brüstete. Bis ihn 1960 der israelische Geheimdienst Mossad nach Israel entführte und dort in Jerusalem begann am 11. April 1961, also vor 60 Jahren, der Prozess gegen ihn. Und die ganze Welt schaute zu. Mehrere hundert Journalisten verfolgten den Eichmann-Prozess in einem umgebauten Theatersaal. Radio und Fernsehen übertrugen das Verfahren in alle Erdteile. In den USA gab es täglich eine Fernseh-Live-Übertragung der Verhandlungen. Frage an die Direktorin des Fritz-Bauer-Instituts in Frankfurt, Professor Sibylle Steinbacher. Heute sagt man, der Prozess hat Geschichte geschrieben. Wie wichtig war diese 8 Monate lange Inszenierung des Eichmann-Prozesses, der mit einem Todesurteil endete?
Ich glaube, man muss im Blick haben, welche Interessen der Staat Israel an diesen Prozess geknüpft hat. Und für Israel, für das Selbstverständnis dieses jungen Staates, war dieser Prozess ganz besonders wichtig. Israel war ja erst 1948 gegründet worden, war zu der Zeit also 12, 13 Jahre alt. Und der israelische Ministerpräsident David Ben-Gurion, er sprach ja mit Blick auf den Eichmann-Prozess von einem Nürnberg des israelischen Volkes. Also mit Blick auf das internationale Militärtribunal von Nürnberg hat er hier die Parallele gezogen. Und es ging bei dem Prozess darum, dass dieser junge Staat Israel seine Souveränität zeigt, seine staatliche Souveränität zeigt, dass er eben jetzt den Organisator der Deportationen in die Massenvernichtungslager vor Gericht stellt. Und zugleich wurde die Weltöffentlichkeit eben erinnert an den Massenmord an den europäischen Juden. Und gezeigt wurde auch die Bedeutung dieses jungen Staates Israel für die Sicherheit der Juden in der ganzen Welt in der Gegenwart.
Erstmals kamen in dem Prozess Holocaust-Überlebende zu Wort. Ging es in dem Prozess auch darum, über die systematische Vernichtung der europäischen Juden aufzuklären? Also wie viel wusste die Welt 1961 davon?
Ja, es ging darum, über diese Verbrechen aufzuklären. Man muss im Blick haben, es begannen schon unmittelbar am Ende des Krieges Initiativen, die vor allem von Betroffenen ausgingen, die vor allem von jüdischer Seite ausgingen, um zu dokumentieren, um Stimmen einzufangen, um mit Überlebenden zu sprechen. Und auch ist es versucht worden, mit den damals technischen Möglichkeiten auch Interviews aufzunehmen. Es waren die Betroffenen selber, die das versucht haben. Aber die historische Forschung, die hatte lange keine Notiz genommen von den Verbrechen, von wenigen Ausnahmen abgesehen. Also 1961 gab es noch keine ausdifferenzierte Forschung über das System der Konzentrations- und Vernichtungslager, über die Deportationen und die Strukturen des nationalsozialistischen Staates. Von daher ja, es war ganz wesentlich, dass hier Aufklärung betrieben werden sollte und dass eben vor allem das Leid der europäischen Juden der Weltöffentlichkeit vor Augen geführt werden sollte.
Die jüdische Philosophin und Publizistin Hannah Arendt war damals Prozessbeobachterin. Sie prägte den Satz von der Banalität des Bösen und sie sah in Eichmann eher ein kleines Rädchen im großen Holocaust-Getriebe, übrigens er sich selbst auch, das vor allem auf bürokratischer Arbeitsteiligkeit beruhte. Ist das nach wie vor in der Holocaust-Forschung die herrschende Lehrmeinung?
Hannah Arendt hat ja von der Banalität des Bösen gesprochen. Sie hatte früher schon vor dem Eichmann-Prozess auch den Begriff vom Verwaltungsmassenmord verwendet und sah Eichmann als einen Verwaltungsmassenmörder. Und Eichmann, wie Sie sagen, hat sich selber als ein solches kleines Rädchen hingestellt. Da muss man aber im Blick haben, dass das für Eichmann natürlich Strategie gewesen ist. Er wollte dem Gericht vor Augen führen, dass er unbedeutend gewesen sei, sozusagen nur ein Werkzeug, ein willenloses Werkzeug in der Hand des nationalsozialistischen Staates und sozusagen nur Befehlen gehorchend und dem sogenannten Führerwillen unterworfen. De facto war Eichmann eine Schlüsselfigur bei der Deportation, vor allem bei der Organisation der Deportation der jüdischen Bevölkerung aus ganz Europa in die Massenvernichtungslager. Also das war Strategie mit Blick auf seine Selbstdarstellung. Wir wissen heute, dass Eichmann auch nicht bloß ein ja, sogenannter Verwaltungsmassenmörder war oder ein Schreibtischtäter, sondern er war ja zugegen. Er ist in die Orte gereist, wo er dann kurz danach die Deportationen organisieren ließ. Also er war sehr viel mehr als ein bloßer Schreibtischtäter, das muss man sagen. Und was die sogenannten kleinen Rädchen angeht, natürlich, wir wissen heute sehr viel über die arbeitsteilige Organisation des Massenmordes. Die historische Forschung hat sich da auch bald damit beschäftigt. Wir wissen heute, und das ist heute ja auch ein neues Prinzip der justiziellen Ermittlungen, dass letzten Endes jeder, der in den Lagern tätig war, einen eigenen Beitrag leistete, um die Vernichtungsmaschinerie am Laufen zu halten.
Der hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer, der dem Mossad den Tipp gegeben hatte, Eichmann sei in Argentinien, er hat mal gesagt, wenn er sein Dienstzimmer verlasse, dann betrete er feindliches Territorium. Wäre ein Eichmann-Prozess 1961 in Deutschland denkbar gewesen?
Ja, durchaus wäre es denkbar gewesen, dass 1961 der Eichmann-Prozess in Deutschland hätte stattfinden können. Fritz Bauer selber wollte ja die Auslieferung von Eichmann nach Deutschland. Er wollte, dass die Bundesregierung einen Auslieferungsantrag stellt. Das hat sie nicht getan, mit Verweis darauf, dass Deutschland, dass Westdeutschland keine diplomatischen Beziehungen zu Israel unterhalte. De facto hatte die Bundesrepublik letzten Endes Angst um ihr Ansehen im Ausland. Aber Fritz Bauer wollte das. Er hat ja selber schon früh Ermittlungen gegen Eichmann eingeleitet. Ihm ging es vor allem darum, dass sozusagen die Deutschen Eichmann aburteilen sollten und auf diese Weise eben auch ihre kritische Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit zeigen sollten, die er ja für den Ausweis der Demokratiefähigkeit der Westdeutschen hielt.
Sie haben es angedeutet, nach dem Krieg war für die meisten Deutschen ja klar, die Täter Hitler, Himmler, Göring sind gefasst und verurteilt und damit kann man einen Schlussstrich setzen. Hat der Eichmann-Prozess diese Haltung verändert?
Ich denke, ja, dem Eichmann-Prozess kommt da Bedeutung zu, sicherlich aufgrund dieser medialen Wirkung. Aber in Westdeutschland hatten sich die Dinge auch schon vor dem Eichmann-Prozess verändert. Um 1958 herum mit dem Ulmer Einsatzgruppenprozess, mit der Gründung der zentralen Stelle in Ludwigsburg, haben sich die Dinge verändert. Es setzten systematische Ermittlungen ein und es entstand auch ein anderes Bewusstsein in der deutschen Öffentlichkeit. Von daher hatte der Eichmann-Prozess sozusagen nicht eine Schrittmacherfunktion. Die Dinge waren bereits im Fluss, aber der Eichmann-Prozess hat doch vor allem den Fokus auf das Leiden der Verfolgten gerichtet und insofern dann auch Auswirkungen gehabt, als beispielsweise eben auch im Auschwitz-Prozess sehr viele Zeugen vor Gericht auftraten. Denn im Eichmann-Prozess waren es die Zeugen, die mit ihren Geschichten von der eigenen Leiterfahrung letzten Endes hier die Bedeutung dieses Prozesses ausgemacht haben.
Vor 60 Jahren begann in Jerusalem der Prozess gegen Adolf Eichmann, ein Prozess, der Geschichte schrieb und auch die deutsche Gesellschaft und die israelische Gesellschaft veränderte. Ich sprach darüber mit Sibylle Steinbacher, Direktorin des Fritz-Bauer-Instituts in Frankfurt. Vielen Dank, Frau Steinbacher.
Sehr gerne. Ich danke Ihnen.
SWR 2 Kultur aktuell. Updates aus der Kulturszene. Mehrmals am Tag zu Literatur, Theater, Kunst und Musik. Auf swr2.de, in unserer App und überall, wo es Podcasts gibt.